Endlich ist es wieder soweit, meine Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge vom Podcast Sozipedia mit unserem Co-Leiter vom Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der ZHAW, Martin Biebricher. Schön, bist du wieder da und stehst vor mir, motiviert, um über welchen Begriff zu reden?
Heute geht es um Niederschwelligkeit, die...
Und mein Name ist Menno Labruyère. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Departement Soziale Arbeit an der ZHAW. Und ich habe gestern schmunzeln, weil meine Tochter in unserer Jugendstilwohnung genau über so eine niedrige Schwelle in ihr Zimmer gestolpert ist und geflucht hat. Was hat die Schwelle mit sozialer Arbeit zu tun? Was hast du herausgefunden? Wo kommt der Begriff her? Martin.
Ja, bevor ich da was zu sage, vielleicht allererstes Mal hoffe ich, dass es deiner Tochter gut geht und von hierher, falls sie sich wehgetan hat, ganz eine gute Besserung. Und eigentlich hat die Schwelle, wenn ich das mal so böse sagen, ohne zynisch klingen zu wollen, hat sie ihren Zweck erfüllt. Historisch waren Schwellen oder sind Schwellen in Gebäuden etwas, was etwas abhalten soll. Was beispielsweise abhalten soll, dass man den Dreck von der Straße ins Haus trägt, dass das Wasser von der Straße ins Haus läuft oder dass auch beim Putzen das Wasser von dem einen Raum, vom Feuchtaufnehmen, in den anderen Raum läuft. Und insofern ist deine Tochter über diese Schwelle gestolpert, die etwas abhalten soll.
Also du meinst, das wäre vertretbar, dass wenn ich mal ein bisschen mehr Ruhe brauche, dass ich die Schwelle einfach ein bisschen höher bauen würde, damit meine Kinder nicht mehr ins Zimmer reinkommen?
Das weiß ich nicht. Wenn wir von rein mal rausreden, das hätte dann vielleicht auch noch mal ein paar andere Themen. Ich glaube, das vertiefen wir an der Stelle nicht. Ich würde noch mal gerne ganz kurz zurückgehen. Du weißt, ich beschäftige mich ja auch immer so ein bisschen mit der Etymologie, also mit der Wortherkunft. Heute sind wir wirklich im deutschsprachigen Raum. Und die Schwelle im althochdeutschen Svelli, und das hat sich dann gewandelt im 13. Jahrhundert zu Svella und ist dann irgendwann mittelhochdeutsch zu Svelle geworden. Und heute sprechen wir von Schwelle. Und so eine Schwelle ist ja ein Sockel, eine Türschwelle am Boden, was eben das Hineinlaufen von Wasser oder von Dreck oder Ähnlichem abgehalten hat im Haus. Und wenn man das dann überträgt, diesen Grundbalken, diese Abhaltung, dann wird das für soziale Arbeit auch eigentlich ein ganz unschöner Gedanke. Denn wenn wir hochschwellige Angebote machen, dann haben wir hohe Schwellen, über die unsere AdressatInnen steigen müssen, im schlechteren Fall sogar stolpern, im allerschlechtesten Fall herausstolpern bei uns, weil wir Hürden aufbauen, die ihnen den Zugang zu unseren Dienstleistungen, zur sozialen Arbeit verhindern. Und vor dem Hintergrund gilt es dann auch mal über Niedrig- oder Niederschwelligkeit nachzudenken. Niedrig sagt man in Deutschland und Niederschwelligkeit sagt man hier bei uns in der Schweiz.
Ja.
Und Nieder ist wirklich, man kennt den Begriff der Niederlande, man kennt den Begriff des Niederrheins. Das sind sehr flache Gegenden, die sozusagen weiten und offenen Zugang ermöglichen. Wenn man mal dort ist, am Niederrhein, das ist eine sehr offene Landschaft, ein sehr offenes Licht. Und auch die Niederlande sind ja kulturell, politisch dafür bekannt, eine sehr offene Gesellschaft zu sein. Und mit diesem Blick der offenen und flachen, niederen Schwelle, ich glaube, da kann man etwas für die soziale Arbeit draus machen.
Dann sind wir wahrscheinlich relativ nah an der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch, wo die Niederschwelligkeit ja auch behandelt, oder?
Genau. Die Lebensweltorientierung ist ja nicht einfach nur so ein dahingeworfenes Wort. Die Lebensweltorientierung ist eigentlich eine fachliche Haltung und ein fachliches Konzept sozialer Arbeit, seit etwa 40 Jahren im Diskurs, auch von einem breiten Diskurs getragen. Und wenn wir mal ganz auf den Kern schauen, dann ist eigentlich mit der Lebensweltorientierung ein Perspektivwechsel verbunden. Weg von der Frage oder von einem eher auf Defizite und auf eingreifendes Intervenieren der sozialen Arbeit zur, ja auch zur Disziplinierung unserer Adressatinnen ausgerichtetes Handeln, hin zu einer an ihren alltäglichen Lebenssituationen, an ihren Ressourcen, an den Potenzialen und ihren vorgefundenen Lebensentwürfen ausgerichteten sozialen Arbeit.
Also in dem Sinne soll man entdecken, wo tatsächlich die Schwellen sind, wo sie drüber stolpern, die Adressatinnen und Adressaten.
Genau, es geht um das Verstehen des Alltags der Adressatinnen und Adressaten. Und das meint nicht einfach nur so ein über den Daumen peilen, wie es denen wohl geht und was die wohl machen, sondern es braucht eigentlich eine wirklich vertiefte, analytische, verstehende Auseinandersetzung mit Alltag. Und für diesen Alltag gibt es bestimmte Dimensionen, an denen man sich orientieren kann, wenn man aus einer fachlichen Perspektive der sozialen Arbeit Alltag verstehen will.
Ja, und hat Lebensweltorientierung oder die Niederschwelligkeit, so wie sie dort verstanden wird, nicht auch sehr einen humanistischen Approach?
Ja, natürlich.
Also im Sinne von einem einseitigen Beziehungsangebot und nicht ein zwingendes Commitment von Adressatinnenseite, sondern wirklich die Hilfe in dem Sinn und die Perspektive verstehen und die Hilfe anbieten, dort, wo man sie halt dann zu leisten hat.
Ja, es gibt so ein schönes Zitat aus einer Publikation von Thiersch, Grunwald, Könngeiter, die mal geschrieben haben, Lebensweltorientierung agiert eigentlich, und jetzt kommt das Zitat, zwischen dem Akzeptieren der vorgefundenen Lebensentwürfe auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem sich einmischen in die Verhältnisse aus der Distanz des professionellen Wissens. Also ja, es gibt diese humanistische Prägung, ganz klar, mit der Akzeptanz, mit dem Annehmen der vorgefundenen Lebensentwürfe. Es ist aber kein Konzept, was sozusagen nur in rosa-roter Farbe denkt, sondern auch ein Konzept, was natürlich auch die Schwierigkeiten und die Mandate sozialer Arbeit berücksichtigt, auch die Schutzaufträge, die wir haben und deshalb oftmals natürlich auch einen intervenierenden Zugang haben muss. Aber aus einer, würde ich mal sagen, humanistisch-pragmatischen Perspektive, nämlich dem Leist- und Lösbaren. Vor dem Hintergrund wird auch nicht von dem Lösen aller Probleme gesprochen, sondern von dem gelingenderen Alltag. Und was den gelingenderen Alltag ausmacht, das kann ich ja eigentlich nur in der Aushandlung mit den Adressatinnen und Adressaten vereinbaren und dann entsprechend, wie das so schön heißt, gemeinsame Konstruktionen von Hilfsentwürfen. Also Ideen mit den AdressatInnen gemeinsam zu entwickeln, wie denn Entwicklungsperspektiven sein könnten, wo Hilfe benötigt wird, wo Ressourcen gestärkt werden müssen und so weiter. Aber bevor wir darauf schauen, würde ich vielleicht gerne nochmal auf den Begriff des Alltags schauen, weil das sagt uns doch auch einiges, wo wir diese Schwellen vielleicht auch absenken können.
Ja, ich bin jetzt dort gerade gedanklich auch gewesen, beim Verwaltungsapparat und einer zunehmenden Regulierung und Bürokratisierung, wo ich dann denke, ja, die Schwellen, die sind ja eigentlich enorm. Und frage mich gleichzeitig, ja, muss denn jedes sozialarbeiterische Angebot niederschwellig sein? Oder haben hochschwellige Angebote auch ihre Berechtigung?
Ich glaube, grundsätzlich muss es niederschwellig sein, wenn wir über die Frage sprechen, was passt zu dem Alltag der Adressatinnen und Adressaten. Dass es vielleicht Schwellen auch so etwas wie Sicherheit schaffen können. Also wer hinter der Schwelle sitzt, hat ja eine gewisse Sicherheit, dass er oder sie dort auch einen geschützten Ort hat. Vor dem Hintergrund können Schwellen auch an Schutz bieten, natürlich. Aber ich glaube, in dem Verständnis von Niederschwelligkeit, über das wir hier reden, ist es vor allem zu verstehen als Zugangsmöglichkeit, als erleichterter Zugang zu etwas. Und das, und jetzt komme ich nochmal mit meinem Alltag, ich glaube, das ist ganz zentral, den Alltag in den Mittelpunkt zu stellen. Du hast gerade erwähnt, deine Frau hat ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche hier im Kanton Zürich aufgebaut.
Ja, genau. Über 18 heißt das. Das Angebot vom AJP. Und natürlich muss ich jetzt sagen, dass das ein sehr niederschwelliges Angebot ist. Das kriege ich Lampen daheim. Aber tatsächlich hat sie den Approach, das so niederschwellig wie möglich zu gestalten.
Genau. Und diese Niederschwelligkeit, die wird sie nicht am grünen Tisch sich ausgedacht haben. Oder durch das Studium von Büchern oder von Studien. Alles das braucht es, keine Frage. Ich will da nicht in Anti-Intellektualismus abgleiten. Sondern wir müssen uns bewusst sein, ja, es braucht unsere fachliche Expertise, aber es braucht auch und insbesondere den Blick auf den Alltag der Adressatinnen und Adressaten. Und Alltag, das sind natürlich so Dimensionen wie Zeit, erfahrene Zeit. Wie verbringen unsere Adressatinnen und Adressaten ihre Zeit? Welche biografischen Erfahrungen haben sie gemacht? Und es ist völlig klar, dass die erfahrene Zeit eines 17-, 18-, 19-Jährigen anders aussieht als die erfahrene Zeit von dir und mir, die wir mitten im Berufsleben stecken, mit gewissen Verbindungen, Verantwortungen. Und dass unsere erfahrene Zeit wieder anders aussieht als die einer Seniorin, die vielleicht Einsamkeitserfahrungen hat, weil sie pensioniert ist und ihre Freundeskreise auch nicht mehr so mobil sind. Also erfahrene Zeit ist etwas, dann auch erfahrener Raum. Wo bewegen wir uns? Welche Räumlichkeitserfahrungen machen wir? Damit meine ich nicht die vier Wände, zwischen denen wir hier stehen, sondern vor allem der Sozialraum, die Prägung von Quartieren, von öffentlichen Räumen, aber natürlich auch von gebauten Räumen, auch das prägt.
Und digitale Räume natürlich, als Erweiterung, ja. Wo ja durchaus auch als sehr hochschwellig empfunden werden von gewissen vulnerablen Gruppen oder Menschengruppen.
Genau, auch digitale Räume. Letztendlich da dann auch ganz nah zusammen soziale Beziehungen. In welchen Beziehungskontexten oder vor allem auch Nicht-Beziehungskontexten stehen unsere Adressatinnen und Adressaten? Auch alltägliche Bewältigungsaufgaben. Was macht ihren Alltag aus? Was sind die Aufgaben? Und das kann für die eine Person schon das morgendliche Aufstehen sein, für andere Personen ein enorm dicht getakteter Alltag und für wieder andere Personen einfach etwas ganz ohne Bewältigungsaufgaben zu sein und dadurch Zeit noch viel langsamer vergehen zu merken. Und selbstverständlich ist Alltag auch immer gesellschaftlich bedingt. Durch unser wirtschafts- und politisches System, in dem wir sind, durch die Rahmenbedingungen, in denen wir aufwachsen oder in denen wir leben. Und all das prägt unseren Alltag. Und wenn es mir jetzt darum geht, Schwellen abzusenken, also Hürden zu senken, dann kann ich das nicht, wie schon gesagt, am grünen Tisch entscheiden, sondern ich muss tatsächlich den Perspektivwechsel ermöglichen, auf die Adressatinnen und Adressaten oder mit den Adressatinnen und Adressaten schauen, im Verstehen ihres Alltags und auch im Verstehen der vielleicht versteckten Hürden. Vielleicht gibt es Dinge, die sind gar nicht so leicht erkennbar für uns, was Hürden sein können. Das können sprachliche Codes sein, das kann Kleidung sein, das kann Ausdrucksweisen sein. All das sind möglicherweise Hürden. Mhm. Ich mache mal ein bisschen ein plakatives Beispiel. Wenn deine Frau mit den Jugendlichen im Döpjes reden würde und sich einer Sprache bemächtigen würde, wie wir das hier in der Vorlesung manchmal haben, das wäre wahrscheinlich absolut hochschwellig. Sie würden diese Schwelle nie überklettern wollen. Insofern muss auch die Art und Weise, wie wir miteinander agieren, dass wir auf die Augenhöhe kommen mit unseren Adressatinnen und Adressaten, auch in unserem Habitus, in unserer Umgangsweise, sich niederschlagen.
Das kann ja auch nur schon das Formular sein, damit man überhaupt an einen Termin ankommt. Oder?
Genau. Formulare, Öffnungszeiten.
Mir fällt gerade der Film I, Daniel Blake ein. Dort geht es ja genau darum, die Sozialleistungen zu beziehen. Und er hat tatsächlich auf dem Amt, bei uns wäre das Zraff, hat er all diese Hürden. Es geht ihm nicht in den Kopf, dass das tatsächlich eine Hürde ist. Und das Amt hält sich ganz strikt an zum Beispiel Zeit. Die Mitdarstellerin kommt 2 Minuten zu spät und die verpasst in dem Moment das Zeitfenster, um den Antrag auf Sozialleistungen zu stellen und steht mit ihrem Kind schon fast auf der Straße. Dann, ja, kann ich in diesem Rahmen sehr empfehlen, den Film. Ich schaue auf die Zeit und wir wollen ja den Podcast relativ kurz behalten. Mhm. Darum möchte ich einen Sprung noch weitermachen. Du hast vorher gesagt, ja, Schwellen senken, Schwellen abbauen. Aber das Schönste wäre ja eigentlich, wenn wir Angebote haben, wo direkt schon keine Schwellen übertreten müssten werden. Und dort komme ich zum Stichwort Service, User Involvement, wo es darum geht, dass BezieherInnen von Leistungen, sozialarbeiterischen Leistungen, mit in die Entwicklung einbezogen werden von genau diesen Leistungen in Zukunft. Was haltest du da davon?
Also vielleicht noch mal einen kurzen Schlenker zum Thema Schwellen abbauen, weil du das so als Einstieg gesagt hast. Ja, am schönsten wäre es natürlich, wir hätten keine Schwellen oder sehr, sehr niedere Schwellen, wenn wir mal in dem Beispiel bleiben. Das Problem ist aber, dass wir natürlich bereits ein bestehendes Sozialwesen haben, in dem wir sehr viele, sehr hohe Schwellen haben. Insofern muss es, glaube ich, sehr wohl um Schwellen abbauen gehen und bei der Entwicklung neuer Angebote natürlich darum, dass wir erst gar keine Schwellen einbauen. Und jetzt komme ich zu dem Thema Service User Involvement. Englisches Wort, Fachbegriff, vielleicht auch das schon eine hohe Schwelle, Service User Involvement. Das Involvieren, das wirkliche Einbeziehen, das Teilhaben lassen, ich glaube, Teilhabe ist wahrscheinlich das entscheidende Wort, unserer Nutzerinnen und Nutzer, derjenigen, die es mit der sozialen Arbeit zu tun bekommen, das ist tatsächlich ein Zugang, der uns auch ermöglicht, diese Schwellen zu erkennen, nämlich diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Und aber auch das Beteiligen der Adressatinnen und Adressaten, der Nutzerinnen und Nutzer oder wirklich Teilhabe dieser Nutzerinnen und Nutzer, braucht von uns auch schon nochmal einen Perspektivwechsel, nämlich um unsere eigenen blinden Flecken auch zu sehen. Also Niederschwelligkeit fängt letztendlich bei uns selbst an, nämlich indem wir als soziale Arbeit auch bereit sind, an unseren eigenen blinden Flecken zu arbeiten und diese blinden Flecken auszuleuchten und dann auch die Hürden, die Schwellen abzubauen.
Das möchte ich genauso stehen lassen. Das finde ich ein schönes Ende. Aber wie immer in unserem Podcast möchte ich dir als letztes Wort geben. Hast du eins?
Vielleicht einen Schwellenabbau, wenn wir da schon drüber reden. Unser Podcast kann natürlich auch eine hohe Schwelle sein. Wir beide überlegen uns Themen und dann bringen wir sie ein. Und Niederschwelligkeit, magst du dich erinnern, war ja ein Wunsch einer Hörerin. Und ja, den Appell würde ich gerne auch aufnehmen. Wenn es Wünsche gibt für Wörter, die wir hier mal besprechen sollten, einfach in die Shownotes einen kleinen Kommentar und wir schauen es dann an.
Sehr schön, genau das machen wir. Danke fürs Zuhören. Martin, danke dir vielmals.
Danke, Menno.
Und bis zur nächsten Folge, Sozipedia.